Herzlich willkommen zur 29. Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Wir, das sind, und so viel kann ich jetzt sagen, das bleibt auch so, das sind mein Kollege Jan-Philipp Wodke und ich, und es wird sogar noch besser. Heute begrüßen wir einen richtigen Stargast vom THW Kiel, nämlich Routinier und Kreisläufer Henrik Pekeler. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns wirklich sehr, dass du da bist. Und ich fange mal an mit einer nicht ganz ernst gemeinten Frage. Bist du mit dem Bus gekommen?
Nee, ich bin mit meinem privaten PKW da.
Okay, das lösen wir später noch auf. Also, wir treffen uns und sind froh, dass du hier sein kannst. Das liegt auch daran, dass du deine Karriere in der Nationalmannschaft beendet hast, denn wir sind jetzt gerade am Anfang einer Länderspielwoche. Wie ist es denn eigentlich jetzt im Moment für dich, so drauf zu blicken, wenn sich die Nationalspieler treffen und du zu Hause bleiben darfst, musst, willst?
Will und darf. Ja, man freut sich tatsächlich immer auf die Länderspielpause, weil das dann für uns bedeutet, dass wir ein paar Tage durchschnaufen können, ein paar Tage auch nicht die Halle sehen. Aktuell trainieren wir mit unserem Athletiktrainer Hinrich Brockmann und unserem Co-Trainer Sprengi. Aber im Laufe der Woche stehen uns noch ein paar freie Tage zur Verfügung.
Sehr gut.
Gibt das auch ein bisschen familiäre Komfortzeit dann, dass man doch ein bisschen näher dran sein kann an dem, was im Alltag passiert, was vielleicht in der laufenden Saison nicht ganz so einfach möglich ist?
Ja, natürlich. Aber ich sage auch, wenn wir keine Auswärtsspiele haben, habe ich auch viel Zeit, zu Hause zu sein und mich auch um die Kinder mitzukümmern. Jetzt ist natürlich Luxus, wenn du wirklich komplett freie Tage hast und komplett zu Hause sein kannst.
Was passiert dann im Hause Pekeler, wenn die Freizeit da ist?
Naja, das Wetter spielt ja aktuell ganz gut mit, sieht ja deutlich besser draußen aus. Das heißt, wir können viel nach draußen gehen, können auch was im Garten machen. Die Kinder haben auch ihre Hobbys, wenn ich die Zeit habe, sie auch begleite. Jetzt diese Woche werde ich Zeit haben und werde auch dabei sein. Ansonsten Wochenende hat meine älteste Tochter ein Turnier beim Turnen. Das werde ich mir dann anschauen und alles andere ergibt sich spontan.
Sehen wir uns dann in der Unihalle?
Tatsächlich weiß ich nicht, in welcher Halle das stattfinden wird, aber wenn es in der Unihalle ist, dann werden wir uns da sehen, ja.
Gut, aber lass uns doch erstmal anfangen mit der ersten Rubrik. Das ist nämlich der
Zebra-Formcheck.
Und bei dem Zebra-Formcheck blicken wir ja immer auf den Zeitraum seit der letzten Aufnahme und das ist auch genau der Zeitraum, seitdem du wieder da bist. Denn du musstest pausieren, du hattest einen Sehnenriss im Daumen, zugezogen in Eisenach im Dezember, und bist dann etwas verspätet unfreiwillig wieder eingestiegen. Kannst du nochmal sagen, was da passiert ist vor dem Magdeburg-Spiel?
Ja, genau. Ich hatte vor dem Magdeburg-Spiel habe ich die Freigabe von dem Arzt bekommen, der mich operiert hat. Allerdings nur mit einer Schiene. Die haben wir dann durch unseren Partner Krivat so optimiert, dass ich damit spielen kann. Haben die versucht, so schmal und so leicht wie möglich zu gestalten. Dann habe ich mich gegen Magdeburg mit warm gemacht und dann hat der Delegierte, ja, wollte sich das gerne mal anschauen, weil meine Hand ja schon sehr dick getaped war. Und er war dann der Meinung, dass das Verletzungsrisiko für Gegenspieler zu hoch sei und dass er mich deswegen nicht spielen lässt. Und deswegen durfte ich nicht aktiv auf der Platte dabei sein. Ich durfte zwar auf der Bank sitzen, aber ich durfte nicht spielen. Und daraufhin haben wir dann diese Schiene nochmal angepasst, dass ich lediglich für den Daumen eine leichte Stütze habe, dass ich damit dann spielen durfte. Und das hat er dann abgesegnet und seitdem gab es dann auch keine Probleme mehr.
Die Schiene wird für dich noch längerfristig Begleiter sein? Oder ist das eine temporäre Geschichte aktuell?
Das kann ich gar nicht so genau beantworten. Das muss ich halt einfach auch selber schauen. Ich persönlich gehe davon aus, dass ich die Saison damit durchspielen werde. Und werde dann in der neuen Saison dann schauen, dass ich das ohne schaffe. Aktuell liegt der Fokus darauf, dass ich wieder in dem Daumen wieder die Beweglichkeit und auch die Kraft zurückbekomme, die ich vorher hatte. Da habe ich noch ein Defizit, aber das ist alles eine Frage der Zeit.
So schlecht scheint es ja nicht zu funktionieren, kann man im Moment ja sagen. Wie siehst du denn eure Form? Ihr habt, seitdem du wieder da bist, 6-mal gewonnen, ein Unentschieden gegen Melsung in der European League und eine richtig blöde Niederlage in Wetzlar. Ordnest du die Niederlage eher so als Ausrutscher ein? Denn im Gegensatz zur Vergangenheit war das ja nicht so ein Beginn einer schwarzen Phase oder wie es immer so schön hieß, sondern das war ja wirklich ein Ausrutscher und danach lief eigentlich alles ganz glatt.
Ja, du kennst ja auch unsere Historie gegen Wetzlar, dass wir uns da oft sehr schwer tun. Das Hinspiel haben wir noch sehr deutlich zweistellig gewonnen. Und in Wetzlar, wie es leider oft der Fall war, gelingt uns im Angriff relativ wenig. In der Deckung mit 27 Gegentoren war das, glaube ich, noch alles im Rahmen. Aber wir haben halt nur 25 Tore geworfen. Wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, tun diese Punkte ja doppelt und dreifach weh, weil wir jetzt wieder, oder wir wären jetzt punktgleich mit Melsung. So sind wir weiterhin in der Verfolgerrolle. Ich würde es als Ausrutscher bezeichnen. Nichtsdestotrotz tut diese Niederlage sehr weh.
Hat die Niederlage was mit euch gemacht? Ihr wart ja nach dem Spiel sehr lange in der Kabine. Ergreift da jemand von euch das Wort? Sprechen da nur Philipp und Viktor? Oder ist da einfach erstmal einfach nur auf sich wirken lassen, was passiert ist, ohne dass da groß was besprochen wird? Wir kennen ja nun auch die Maßnahmen, dass manchmal dann auch so ein Ruck durch die Mannschaft geht oder dass man sich schwört, dass das nie wieder passieren darf oder dass das jetzt der Start für was Neues sein muss. Wie war das in Wetzlar?
Ja, nach dem Spiel sind wir dann ja in die Kabine und ich glaube, wir waren alle noch ein bisschen unter Schock, würde ich sagen. Wir haben ja kurz vor, haben wir in Melsungen gespielt, haben da meiner Meinung nach einen Punkt verloren. Da hätten wir beide Punkte mitnehmen müssen. Und dann hast du so ein schlechtes Spiel gegen Wetzlar und da war jeder erstmal mit sich selber beschäftigt. Nach jedem Spiel kommt Philipp, Sprengi und Viktor kommen dann in die Kabine. Und meistens ist es dann, oder es ist eigentlich immer Philipp, der nochmal ein paar Worte an die Mannschaft richtet. Und er hat das aber versucht, sehr positiv zu gestalten, dass man auf einem Weg wieder nach oben auch Rückschläge erleidet. Und das war ein Rückschlag. Und wir haben dann einfach versucht, das auszublenden und in den nächsten Spielen einfach besser zu machen.
Was euch ja gelungen ist, denn ihr habt da zwar, glaube ich, noch 3-4 Spiele aneinander gereiht, die nicht ganz so optimal waren, halbzeitmäßig, glaube ich, gegen Erlangen habt ihr euch schwer getan. Auch das Spiel gegen Porto, das erste in Kiel, war noch keine Offenbarung bis zur Halbzeit. Danach wurde es dann deutlich besser. Sind das dann so Momente, wo man sich als Mannschaft freischwimmt wieder?
Ja, das war natürlich auch eine besondere Konstellation. Ich glaube, wir haben Sonntag in Wetzlar gespielt, Dienstag Porto und Donnerstag gegen Erlangen. Und unsere Personaldecke war da ja auch nicht ganz so groß, vor allem im Rückraum. Dula hat da gefehlt, Harry kam gerade aus seiner Verletzung wieder. Das heißt, Nico war sowieso nicht dabei. Das heißt, wir hatten eigentlich 3 gesunde Rückraumspieler. Und wenn man das über die ganze Saison betrachtet, haben wir eigentlich fast immer mit 3 Rückraumspielern gespielt.
Hinzu kam ja auch noch, dass Skippy, also Elias Ellefsen, Schipper Goethe, immer wieder mit Problemen zu kämpfen hatte. Schulter, Ellenbogen, also das war in der Tat eine ganz schön beanspruchende Zeit. Ne?
Ja, natürlich. Und dann hat Dule sich ja noch bei der WM verletzt. Nico, wo man gehofft hat, dass er nach der WM wieder dazu stößt, ist leider auch noch nicht so weit dazu. Harald, der nach einem halben Jahr Pause natürlich auch noch Zeit braucht, um wieder an seine Leistung anzuknüpfen. Da haben wir ja aktuell im Vergleich zu anderen Mannschaften nicht die Tiefe im Rückraum, im Kader, um das groß aufzufangen. Und deswegen kann es auch mal sein, wenn ein Spieler aus dem Rückraum einen schlechten Tag hat, dass wir das nicht unbedingt auffangen können. Und so war das dann zum Beispiel auch in Wetzlar.
Mhm. Umso beachtlicher ist es ja eigentlich, dass ihr noch voll im Geschäft seid. Denn jetzt kommen die anderen Vereine auch auf einmal mit Verletzungsproblemen. Bei euch kehren alle so langsam wieder zurück. Kann das ein Fakt sein, der nachher letztlich die Meisterschaft entscheidet, diese Verletzungsproblematik bei allen Vereinen? Also Magdeburg fehlen ja Christiansson, Felix Klor war verletzt, bei Flensburg fällt jetzt Pütlik aus, bei Melsungen seit letzter Woche Aaron Mensing und noch einige mehr. Ist das ein Fakt, der letztlich darüber entscheidet, wer nachher in 6 bis 8 Wochen die Titel einheimst?
Ja, es kann natürlich ein Fakt sein. Es ist halt auch immer die Frage, wie geht man damit um, mit diesen Rückschlägen. Man sieht bei Magdeburg, die ja auch ein sehr großes Verletzungspech hatten, die haben das sehr gut kompensieren können, bis auf das Spiel gegen uns in der Rückrunde. Melsung ist natürlich momentan sehr gravierend, die haben ja auch unglaublich viele Ausfälle. Aber diese beiden Mannschaften haben auch deutlich mehr Spieler im Rückraum zur Verfügung, als wir es diese Saison haben. Wir haben auf dem Papier 6, wir hatten 7, aber Karl wurde in der Hinrunde abgegeben. So, und wenn dann bei uns 2, 3 Leute fehlen, dann hast du halt, wie gesagt, nur noch eine Rückraumreihe. Dazu hast du mit Linus Kutz und Henry Papst noch 2 Nachwuchsspieler. Aber die Spieler können in diesen Top-Spielen natürlich nicht diesen Unterschied machen, die das unsere gestandenen Rückraumspieler machen.
Wenn wir da jetzt auf den Formcheck gucken, war es deswegen umso wichtiger, dass ihr diese Gruppenphase in der Hauptrunde als Sieger beendet habt und eben halt nicht die Playoffs spielen müsst, was Melsung dann ja, glaube ich, vor dem Duell gegen euch, nee, gar nicht wahr, das ist falsch, ich glaube, vor dem Final Four müssen sie das Playoff-Rückspiel spielen. Dementsprechend müssen die jetzt mit ihrer dünnen Personaldecke womöglich ja häufiger ran. Und ihr könnt euch ein bisschen spezieller auf die Spiele vorbereiten.
Ja, ich glaube, ein Playoff-Spiel ist direkt vor unserem Ligaspiel in Melsung. Hm. Und das zweite ist, glaube ich, direkt danach.
Also, am 1. April ist das zweite, ja, direkt danach.
Mhm. Ja, also natürlich erhoffen wir uns dadurch einen Vorteil, dass wir erstmal mehr Zeit zur Vorbereitung haben und zweitens ausgeruhter nach Melsung fahren können.
Hm. Denn es ist ja so eine Phase, die jetzt euch angebrochen ist, die ihr jetzt vorbereitet habt, von der ihr jetzt zehren müsst in den nächsten Wochen. Aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Ne? Das wäre schon vielleicht ein bisschen Vorausblick.
Wir können ja noch einmal ans Ende springen. Nach dem 29-24 gegen die Löwen hat Philipp Jicher, euer Trainer, gesagt, vor ein paar Monaten hätten wir das Spiel verloren. Trotz der Niederlage in Wetzlar, die natürlich ärgerlich war, aber siehst du auch eine gravierende Entwicklung in der Mannschaft, die dafür sorgt, dass eben solche Spiele nicht mehr verloren werden, so wie vielleicht noch letzte Saison?
Ja, ich finde, man sieht schon, dass wir als Mannschaft einen Entwicklungsschritt gemacht haben im Vergleich zur Hinserie. Ich hatte auch in der ersten Halbzeit das Gefühl, oh, wir verlieren so ein bisschen den Faden. Und dann war es oft so, auch im Spiel gegen Wetzlar in der zweiten Halbzeit, wo wir dann sehr überhastet und frühe Würfe genommen haben und uns nicht auf das konzentriert haben, was uns vielleicht stark macht, was uns das System auch vielleicht hergibt. Und das, finde ich, haben wir jetzt gegen die Löwen in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht, dass wir weiter unsere Abwehr gespielt haben. Natürlich hat Andi uns sehr viel geholfen mit seinen Paraden, aber wir waren vorne viel disziplinierter und haben länger auf unsere Chance gewartet.
15 Fehlwürfe vor der Pause sind natürlich auch ein Wert, mit dem man Spiele eher verliert als gewinnt normalerweise, ne?
Also. Ja, normalerweise ja. Also die beiden Löwentorhüter halten gegen uns immer unglaublich gut. Mhm. Das hat uns ja auch im Hinspiel so ein bisschen Probleme bereitet, dass David Spät so gut gehalten hat. Jetzt in der ersten Halbzeit war es Michael Appelgren, der sehr gut gehalten hat. Wenn man sich am Ende die Statistik anguckt, die beiden Löwentorhüter mit 20 Paraden, Andi mit 18. Mhm. Das siehst du nicht so häufig, dass so viele Paraden auf beiden Seiten vorhanden sind.
Aber es gab einen, der eine 100%-Quote hatte im Kieler Trikot. Das warst du.
So, richtig, also, ich dachte, du meinst jetzt ein Torhüter.
Nee, im Angriff. Ich glaube, du hattest nicht so Probleme mit Michael Appelgren und mit David Spät, die scheint dir dann wenigstens zu liegen.
Ja, das sah im Hinspiel auch noch anders aus. Da hatte David Spät mir 2 abgekauft. Mit Apfel habe ich ja auch noch bei den Löwen gespielt. Also wir kennen uns ja auch ganz gut. Gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, muss man auch fairerweise sagen.
Und du hast ja im Zweifelsfall dann doch freiere Wurfbahn, wenn es denn gut ausgespielt ist.
Ja, ich bin Kreisläufer. Also ich werde nicht oft von außerhalb von 9 Meter werfen. Also bei mir ist dann eher so die 6-7 Meter Linie so meine.
Selten gegen einen Block. Sollen wir mal rübergleiten zur nächsten Rubrik?
Unbedingt.
Das wäre dann nämlich schon das
Zebra des Monats.
Wir wissen es beide immer nicht voneinander. Und ich weiß auch jetzt schon, dass die Zuhörer sagen werden, das hat er ja nur gemacht, weil Henrik Pekeler zu Gast war. Aber mein Zebra des Monats ist Henrik Pekeler. Applaus. Und Jan Philipp, du hast dich entschieden für?
Ich wollte eben halt nicht den Gast nehmen und habe mich tatsächlich für Skibbi entschieden, weil ich glaube, dass er tatsächlich der Mannschaft das gegeben hat in diesem Monat, wo Dule ausgefallen ist, was sie auch von ihm brauchte. Er war torgefährlich, er hat gute Entscheidungen getroffen, er hat sich weniger Lustwürfe genommen, er hat die Situation, glaube ich, klarer ausgespielt, was, glaube ich, auch euer Matchplan entspricht und nicht irgendwie kurzfristig Aktionen unterbrochen, um dann doch mal aus der Hüfte zu schießen.
Und ich glaube, Philipp hat ihm irgendwie den Cowboy ausgetrieben, habe ich das Gefühl. Also dieser Harakiri-Anarcho-Faktor, der ist ein bisschen weg, ne?
Ja, ich finde, er spielt ein Stück weit reifer. Ich finde, er macht das unheimlich gut, wenn er in der Abwehr auf 6 oder auf 1 verteidigt und dann den Gegenstoß einleiten kann. Da hat er mit seiner Schnelligkeit und seinem Überblick hat er da unheimlich gute Vorteile. Das hat er auch gegen Melsung wahnsinnig gut gemacht. Da hat er uns viele einfache Tore über die zweite Welle beschert. Und ich finde, Skippy hat jetzt definitiv einen guten Entwicklungsschritt jetzt nach der WM gemacht, wo er die alleinige Verantwortung hatte.
Spricht dann wahrscheinlich auch ein bisschen dafür, dass er tatsächlich auch mal längerfristig, auch wenn zwischendurch ja wieder trainingsfreie Phasen waren, wenn wir das so richtig hören, mal mit Erkältung, mal mit leichten Ellenbogenschmerzen, aber er wahrscheinlich dann doch relativ konstant mal trainieren konnte und gewisse Automatismen vielleicht auch dann bei euch besser greifen.
Ja, und das ist ja auch manchmal beflügelt, dass ja auch ein Spieler, wenn er weiß, er kann auch mal einen Fehler machen und er bleibt trotzdem drauf. Wir konnten nicht wechseln, wie gesagt, wir hatten nur die drei Rückraumspieler mit Harald und er war einer von zwei Rechtshändern für den Rückraum. So, von daher hat ihn das vielleicht auch ein bisschen Druck genommen und er konnte vielleicht ein Stück weit befreiter spielen.
Macht dir das Spaß, mit ihm zusammen zu spielen, weil er ja doch etwas unorthodoxer spielt in seinem Passverhalten? Da kommen ja manche Sachen, die ihr wahrscheinlich ja schon trainiert, aber die für den Zuschauer und wahrscheinlich für den Gegner durchaus auch etwas überraschender kommen. Da wird viel mal hinterm Rücken gespielt oder macht das Spaß?
Ja, ich bin ja Kreisläufer und ich möchte ja auch gerne Tore werfen. Und wenn du so einen wie Skippy dabei hast, der auch mal Sachen macht, womit die Abwehr nicht rechnet, kann das schon vom Vorteil sein. Und es gibt ja ein gutes Auge für den Kreisläufer. Man muss halt ja beide Augen auf ihn haben, damit man den Pass nicht verpasst.
Aber kommen wir zu deinem Zebra des Monats, das ist ja nun schließlich bei uns.
Und das, was
ich
du jetzt
war auch ganz kurz davor.
Das musst du ja jetzt sagen, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, ja.
Deswegen hatte ich ja auch diese 100%-Quote vom Sonntag vor Augen, weil ich mich damit auch nochmal auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, du hast tatsächlich auch gerade aufgrund einer Verletzung und den damit einhergehenden Schwierigkeiten gleich wieder geliefert. Aber Tammo, begründe du auch selbst, warum du
zu dem erstmal das, was ihr gerade über Skippy gesagt habt, gilt, glaube ich, auch für Erik Johansson. Ich glaube, von dem profitiert ihr Kreisläufer auch ganz schön, ne? Also das ist auf jeden Fall eine Farbe in eurem Spiel, die lange Zeit vielleicht nicht ganz so doll ausgeprägt da war, finde ich, bei den beiden Spielern, was die Kreiskooperationen angeht.
Ja, ich finde, Eriks Entscheidungsverhalten ist wahrscheinlich mit das Beste, was wir aktuell in der Mannschaft haben. Erik hat natürlich viel Verantwortung, einfach aufgrund dessen, dass er auch ja, alleine auf der Position ist und dementsprechend darf er ja auch viele Entscheidungen treffen, aber er hat halt einfach ein unheimlich gutes Auge. Und wie du richtig sagst, von Erik kriegen wir viele Bälle, aber jetzt auch von Emil wird das auch immer besser.
Das war gegen die Löwen auch stark.
Ja. Genau. Gegen die Löwen hat er das auch sehr gut gemacht und viele Sachen ist ja einfach Automatismus und die kommen halt erst mit der Zeit. Wie gesagt, Emil musste sehr viel Verantwortung tragen in der Hinrunde, weil er der einzige Linkshänder im Rückraum war. Jetzt kriegt er auch mal 10 Minuten Pause pro Halbzeit. Das kann für ihn wahrscheinlich nur gut sein, wenn er weiß, er muss 15, 20 Minuten Vollgas geben und kriegt dann auch ein bisschen Verschnaufspausen.
Und meistens ist es auch ein bisschen unfair, weil oft ja die 7 Meter eigentlich auch noch euch angerechnet werden müssten, ne? Also die Torquote der Kreisläufer ist oft gar nicht so astronomisch hoch. Auch du hast jetzt gegen die Löwen 6 Tore gemacht, das ist ja auch nicht wenig. Aber wenn man die 7 Meter, die ihr rausholt, noch hinzuzählt, dann wird schon eher ein Schuh draus. Die sind ja leider jetzt nicht alle reingegangen. Aber ich habe mich entschieden für Henrik Pegula als Zebra des Monats, weil ich finde und ich meine Argumentation wird sozusagen torpediert von dem Wetzlar-Spiel, aber ich finde eigentlich, dass man gemerkt hat nach deiner Rückkehr, wie gut du der Mannschaft tust. Jetzt könnte man, wie gesagt, sagen, ja gut, super, und im zweiten Spiel haben sie dann gleich gegen Wetzlar verloren, aber wir haben uns lange unterhalten in Graz, im Trainingslager im Sommer, und danach hatte ich einen Artikel geschrieben, und da hatte ich in Anlehnung an den Film Club der Toten Dichter die Überschrift gewählt, O Captain, kein Captain, weil du nicht Kapitän bist in der Mannschaft, aber wie ich finde, eine Rolle ausfüllst, die kapitänsähnlich ist irgendwie. Und ich finde auch, also das rein Spielerische will ich jetzt gar nicht unter den Tisch fallen lassen, also du hast, obwohl du ja einige Spiele pausieren musstest, die viertmeisten Feldtore im Kader gemacht aktuell in der Saison. Das ist ja auch aller Ehren wert mit 83 Toren bisher in 30 Spielen. Aber die Rolle, die du in der Mannschaft spielst, du hast mir mal erzählt, dass Philipp dir immer wieder versucht klarzumachen, welche Wirkung du auf die jüngeren Spieler hast. Siehst du dich auch als kleines Puzzleteil dafür, dass es jetzt in einem Rückraum mit einem 22-jährigen Skippy und 24-jährigen Emil und Erik so gut funktioniert? Also hast du eine Wirkung auf die Jungen?
Ja, man versucht natürlich vor allem auch im Training miteinander zu reden. Ich habe meine Denkweise, die Rückraumspieler haben ihre Denkweise, und dann muss man irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden. Und ich glaube, den findet man nur, wenn man miteinander kommuniziert. Emil spielt ein bisschen anders als Harry, so, da muss man sich halt einfach drauf einstellen, und wenn man weiß, was er von mir möchte und er weiß, was ich von ihm möchte, dann findet man da auch, glaube ich, zusammen, und ich versuche da einfach da zu helfen, versuche, ja, ihnen vielleicht auch Tipps zu geben, aber die Jungs können ja Handball spielen, man muss einfach nur schauen, dass man das als Mannschaft zusammen gut hinkriegt.
Wie bist du denn in so einer Situation wie nach dem Wetzlar-Spiel? Bist du da auch jemand, der mal lauter wird? Also wir Journalisten wissen dich ja sehr zu schätzen, weil du jemand bist, der, wie man so schön sagt, kein Blatt vor den Mund nimmt. Und das meine ich auch uneingeschränkt positiv. Das ist ja in der Mannschaft wahrscheinlich noch viel wichtiger, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Bist du dann einer, der auch eine Führungsrolle übernimmt, oder ist das den Kapitänen mehr vorbehalten?
Ich glaube, ich war in der letzten Saison deutlich lauter, als ich dieses Jahr bin. Ich kann mich jetzt an ein Spiel, das haben wir in Melsungen, als wir das Unentschieden gespielt haben. Ich glaube, Skippy hat ein, zwei Fehler kurz vor Ende gemacht. Dann bin ich zu ihm nach dem Spiel hin, habe ihm gesagt, weil er saß sehr geknickt in der Kabine, und dann bin ich hin, habe gesagt, versuch das Gute daraus zu ziehen, versuch daraus zu lernen. Beim nächsten Mal machst du es besser. So. Gegen Wetzlar waren wir alle einfach unter Schock. Ich glaube, jeder hat versucht, das Spiel zu gewinnen. Wir haben das ja auch mit dieser 4-2-Abwehr, haben wir nochmal alles gegeben. Aber an dem Tag haben wir es einfach nicht geschafft. Und das war keine Niederlage des Willens oder des Wollens, sondern einfach, weil wir es nicht geschafft haben, als Mannschaft auf dem Punkt da zu sein. Und ich glaube, da hätte es auch keinen Sinn gemacht, jetzt draufzuhauen, wo man davor eine sehr lange Siegesserie hatte. Irgendwann passieren einfach Ausrutscher. Das ist einfach so. Ja. Dürfen nicht passieren, aber sie passieren einfach. Und da wäre es, glaube ich, einfach unangebracht, rumzuschreien und ja alles niederzumachen, was man sich davor im November, im Dezember aufgebaut hat.
In der letzten Saison hast du mal gesagt, oder nach der letzten Saison, du möchtest so nicht deine beiden letzten Jahre beim THW verbringen. Und damit meintest du die Art und Weise, wie ihr gespielt habt, vielleicht auch eben, dass die Erfolge ausblieben. Fühlst du dich jetzt wieder in einer Mannschaft, in der es so läuft, wie du das dir vorstellst?
Ja, ich finde, wir sind definitiv auf einem guten Weg. Klar, wir haben nach 21 Spieltagen oder 22 Spieltagen, wir haben trotzdem 10 Minuspunkte.
21, glaube ich. 21?
Ich habe ausgerechnet, dass ihr noch 18 Spiele im Erfolgsfall habt. Das würde aber heißen, dass ihr die beiden Viertelfinals gewinnt. Jetzt können wir einmal rechnen, das wären 4 Spiele in der European League, die noch vor der Nase wären, plus 2 beim Final Four in Köln. Also habt ihr noch 12
22, ich habe einfach mal nachgeguckt. Ja.
Noch 12 Spiele in der Bundesliga. Ja. Meine Rechnung wäre aufgegangen, sagen wir es ja. So. Okay.
Ja, also wir haben trotzdem 10 Minuspunkte, aber ich finde, wir haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt als oder zeigen es bisher, als wir es letzte Saison getan haben. Auch wenn wir verlieren, wir kämpfen bis zum Schluss und ergeben uns nicht dem Schicksal, sondern wir machen weiter. Und ich finde, das muss immer die Grundvoraussetzung sein, dass du ja, dir auch nach dem Spiel sagen kannst, du hast alles gegeben, aber heute ist mir nicht alles gelungen und der Gegner war besser. Dann muss man das akzeptieren. Und ich finde, da haben wir definitiv einen großen Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zur letzten Saison.
Auch einen Schritt in der Abwehr, denn es ist tatsächlich ja jetzt auch gerade nach der WM-Pause augenscheinlich, dass ihr weniger Tore kassiert. Also du hast es ja vorhin schon mit Wetzler angesprochen. Man muss kein Spiel unbedingt verlieren, wenn man nur 27 Gegentore kriegt. Und ich glaube, in allen Spielen habt ihr den Gegner relativ flach gehalten, was die Gegentoranzahl betrifft. Ist das nachher auch ein Fakt? Man sagt ja so schön, Angriff gewinnt Spiele, defensive Meisterschaften.
Zuletzt war immer 24. Genau. 24 gegen die Löwen, gegen Melsum in Bietigheim. Davor auch gegen Erlangen, nur die beiden Porto-Spiele, die ragten da ein bisschen raus.
Diese Stabilität, gibt die euch was? Also auch ein bisschen, dass ihr wisst, wir können uns womöglich mehr Fehler leisten, weil wir hinten noch besser stehen?
Ja, natürlich gibt uns eine gute Defensive mehr Sicherheit, dass man nicht in jedem Angriff ein Tor werfen muss. Ich muss auch sagen, seit der WM oder eigentlich schon die ganze Saison ergänzen sich Andi und Thomas sehr gut im Tor. Auf die können wir uns verlassen. Wir können auch jetzt unsere Abwehr auch so spielen, dass wir auch gewisse Würfe gerne nehmen. Und mit 24 Gegentore pro Spiel, die wir aktuell so bekommen, ist das, glaube ich, ein sehr guter Wert, mit dem wir alle gut leben können.
Dann haben wir das Zebra des Monats, glaube ich, jetzt gut begründet. Du kannst ja nochmal überlegen, wie du das wieder gut machst.
Hegel spielt einfach den nächsten Monat genauso weiter.
Dann bist du beim nächsten Mal nochmal,
genau, ja. Habe ich für den März ein anderes Zebra des Monats.
Dann kommen wir jetzt zur Rubrik
Tellerrand.
Und zwar schauen wir über den Tellerrand. Wir hatten es ja vorhin schon mal angedeutet, jetzt sind wir in der Länderspielpause. Ist das für dich schon Tellerrand, dass du sagst, damit habe ich nicht mehr unbedingt so ganz viel zu tun, aber ich schaue noch gerne zu? Oder fühlst du dich irgendwie da noch so gefühlsmäßig mit drin?
Also ich schaue mir die Spiele auf jeden Fall an. Tellerrand ist es für mich nicht, aber ich bin auch nicht mehr so drin in der Mannschaft. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das definieren soll. Ich freue mich eigentlich immer, wenn Nationalmannschaftspause ist, weil das dann bedeutet, dass wir ein paar Tage frei haben. Mhm. Aber ich gucke gerne und ich verfolge auch viele Spiele, auch Ergebnisse und von da interessiert mich das schon noch.
Du standst auch am Sonntag nicht vor dem Spiel mit im Kreis, wo, glaube ich, Rune, Lukas Zerbe, Andreas Wolf mit Kohlbacher, Knorr und irgendwen unterschlage ich jetzt, David Speth standen. Das war ja sicherlich nicht geplant, dass du da nicht mitstandest, aber es war so, es ist nicht deine Nationalmannschaft mehr, ne?
Ja, das hat damit eigentlich wenig zu tun. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das immer vor dem Spiel verfolgt, aber so zu so einem Ritual gehört ja auch immer dieses 4-Meter-Werfen, was ich aktuell mit Emil und Erik mache. Und ich finde, nach dem Spiel ist immer noch Zeit, mit denen zu quatschen. Da brauche ich das nicht direkt vor dem Spiel. Da sagt man sich kurz Hallo und dann reicht das.
Also es war tatsächlich nur eine Momentaufnahme dementsprechend.
Genau. Ja, und mit so vielen Spielern in der aktuellen Nationalmannschaft habe ich ja auch gar nicht mehr großartig zusammengespielt. Hm. Ich habe mit Rune, mit Andi, mit Johannes Goller, Juri. So, ich habe mit Köster nicht zusammengespielt, mit Uschins nicht. Von daher, klar sind noch ein paar Spieler, aber ein Großteil oder ein leichter Generationswechsel ist ja schon stattgefunden.
Wir hatten es ja vorhin schon angedeutet, ich bin, was meine Familie angeht, aus dem Kita-Alter schon raus. Also ich selbst sowieso, aber meine Kinder auch. Bei dem Kollegen Wodke ist das
partiell vorhanden.
Partiell
die
noch.
Die Tochter geht noch in den Hort.
Mhm.
Aber
wie ist denn das bei dir? Deine Töchter sind, wenn ich richtig gerechnet habe, 9, 6 und 4?
Korrekt.
Das heißt, die Sechsjährige ist schon oder noch nicht in der Schule?
Doch, ist schon eingeschult worden.
Ist schon eingeschult. Also ihr habt noch ein Kita-Kind.
Genau.
Seid ihr vom Streik betroffen?
Nee, wir sind nicht betroffen. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich in einem anderen Landkreis wohne als ihr.
Rendsburg-Eckernförde.
Genau.
Nichtsdestotrotz bedeutet eine Länderspielwoche dann ja vielleicht auch irgendwie Quality Time in der Familie. Ist das auch ein großer Faktor dafür, dass du das dann genießt, wenn Länderspielwoche ist?
Ja, ich glaube, wir hatten das ja Finn schon einmal kurz angedeutet. Es ist halt auch mal, genau, Familienzeit, die freie Zeit, die man hat, dann auch zusammen zu verbringen. Und wenn das Wetter mitspielt und wir draußen im Garten sein können, umso schöner.
Gibt es irgendwas, was nur mit Papa so richtig gut geht? Ohne, dass ich jetzt deiner Frau Johanna irgendwie querkommen möchte, aber Kinder haben ja manchmal so irgendwie ihre Spezialvorlieben.
Also meine mittlerste Tochter, die ist immer ganz gerne oder möchte immer gerne mit mir in die Garage und Sachen bauen. Aber letztens haben wir eine Toni-Box-Halterung gebaut, die sie sich schon immer gewünscht hat. Ich hatte das einmal für meine älteste Tochter gebaut und sie hat sich dann so einen Heißluftballon ausgesucht und den haben wir dann zusammen gemacht. Ansonsten haben wir alle Spieler haben Schlüssel für unsere Trainingshalle. Wenn Zeit ist, gehe ich auch gerne mit den Mädels in die Halle und lass sie einfach laufen.
Ja, okay. Und die Toni-Box war aus Holz irgendwie?
Genau, aus Holz, ja.
Wow.
Wenn es in die Halle geht, wird dann Handball gespielt schon bei den Mädels oder sagst du, meine Kinder sollen gerne sich, du hast ja schon angedeutet, dass eine turnt, aber presst man die Kinder da in irgendwelche Schemata oder sagt man, ey, die sollen alle selbst entscheiden, was sie wollen und bloß nicht das, was Papa gemacht hat?
Tatsächlich turnen alle drei aktuell. Auch alle drei haben Handball gespielt. Meine Älteste hat jetzt so ein bisschen mehr den Fokus aufs Turnen gelegt und Handball erstmal zur Seite gelegt. Dafür spielen die anderen beiden Handball. Wenn es passt, von meinen Trainingszeiten und vom Spielrhythmus bin ich auch bei den Trainings immer dabei und helfe dem hauptamtlichen Trainer bei den ganzen Übungen, weil so eine Horde von 20, 25 Kindern alleine unter Kontrolle, Kindern unter Kontrolle zu bringen, ist nicht ganz so einfach und ich bin da dann gerne dabei und helfe dann beim Training mit.
Ist das, in diesem Fall ist ja die Vaterrolle? Aber ist das auch irgendwas, was du dir mal vorstellen kannst? Also gerade vielleicht im Jugendhandball tätig zu werden. Dule hat neulich gerade zu uns gesagt, also Dumago Duvenjak hat zu uns gesagt, also gerne im Handball arbeiten, ja, aber Trainer auf gar keinen Fall. Da habe ich 16 Charaktere, die sind alle so unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob ich dafür eine Verantwortung tragen möchte. Das muss ja, im Jugendhandball kann das ja anders sein, aber vielleicht hast du ja auch ganz andere Vorstellungen. Und vielleicht willst du auch gar nicht im Handball tätig sein. Also du spielst ja auch noch Handball, deswegen würde ich dich ja gar nicht so sehr in die Rolle drängen.
Ja. Da kommen wir ja auch noch zu.
Ach so, ja, stimmt.
Ja, denn ich möchte Stand jetzt eigentlich nichts ausschließen und mir jede Option offen halten.
Das war jetzt später, die diplomatische Antwort.
Genau, wenn wir später eh noch drauf eingehen, dann brauche ich das ja nur kurz anreißen.
Meine Tochter spielt E-Jugend und hat neulich gegen die Tochter von Patrick Wienzek gespielt. Mal sehen, vielleicht treffen wir uns ja nicht nur am Sonntag beim Turnen, sondern auch demnächst mal in der Handballhalle.
Ja, die Turniere der Kleinen, da trifft man immer einige Gesichter. Die Kinder von Patrick und Harald sind ungefähr gleich alt wie mit meinen.
Meine Tochter ist 9, also würde sie dann mit deiner ältesten Tochter irgendwie zusammenspielen?
Genau, ja. Und dann kann es auch mal sein, dass man sich dann am Sonntag Vormittag in der Halle trifft, als Eckis Kinder noch, oder als Ecki noch hier war, hat man noch Ecki ab und zu mal getroffen.
Habe ich auch oft getroffen, ja.
Denn Torge Greve habe ich auch das eine oder andere Mal gesehen. Genau. Raphael Pieper, den Schiedsrichter, sein Sohn spielt bei meinen Mädels mit. Also
mit Raffi habe ich zusammen gespielt, sogar selbst. Ja, okay. Ja, genau. Ja. Also die Welt, die Handballwelt in Kiel ist wirklich klein, ja.
Genau.
Also ich glaube, das wird eine gute Woche. Umso dankbarer sind wir, dass du hier bei uns dabei bist. Aber bei der einen Frage lassen wir dich noch nicht ganz in Ruhe. Das ist dann die nächste Rubrik.
Zebras ohne Ball.
Und Zebras ohne Ball in diesem Fall ist ja vielleicht auch so ein bisschen in Anführungszeichen, denn wir wissen ja gar nicht, ob du nach deiner Karriere den Ball überhaupt zur Seite legst. Insofern, du hast jetzt einen Vertrag bis 26 oder 27. Was heißt denn diese Option eigentlich? Und wer, was ist die Idee dahinter? Wolltest du das gerne oder wollte der Verein das gerne?
Die Idee ist, dass man sich wahrscheinlich dann irgendwie nach der Sommerpause hinsetzt und miteinander spricht, ob man das noch ein Jahr weitermachen möchte zusammen oder nicht.
Mhm. Und du hast ja irgendwann auch schon mal gesagt, du möchtest deine Karriere gerne in Kiel beenden und du siehst dich und euch als Familie ja auch hier und möchtest gerne hier bleiben.
Genau.
Wo ich gerade schon meine Tochter erwähnt habe, wir lesen gerade zusammen ein Buch, also Vorleseritual sozusagen immer noch. Geht um so kleine Hexen. Willow heißt das, ein Mädchen namens Willow. Da gibt es eine Was-wäre-wenn-Kugel. Wir kommen zwar später auch noch zu der Glaskugel, aber da gibt es eine Was-wäre-wenn-Kugel und das ist ganz spannend, weil man da gucken kann, was passiert, wenn ich das mache und was passiert, wenn ich das mache. Was kannst du dir denn vorstellen? Was wäre, wenn dein Vertrag jetzt auslaufen würde?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, es ist tatsächlich eine Sache, über die ich mir natürlich auch immer wieder Gedanken mache. Am liebsten würde es mir natürlich gefallen, wenn ich irgendwie im Handball bleiben könnte. Welche Funktion auch immer das sein darf oder soll. Aber wenn ich jetzt im Sommer meine Karriere beenden würde, wüsste ich stand jetzt nicht, was ich danach machen möchte. Es muss auf jeden Fall eine Sache sein, die mir Spaß macht und wovon ich Ahnung habe. Und ich glaube, ich habe nicht von nichts mehr Ahnung als von Handball. Mhm. Also Handball ist, hat mich mein ganzes Leben aktuell begleitet und von daher würde schon aus meiner Seite, von meiner Seite aus Sinn machen, Handball zu bleiben. Aber ja, da hat es noch keine Gespräche gegeben und von daher muss ich das erstmal auf mich zukommen lassen.
Aber die 2 Jahre, die dir jetzt ja womöglich per Vertrag noch zustehen, müssen noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn du hast deine körperlichen Gebrechen an den Beinen hast du ja in den Griff gekriegt, die Hand war ein Unfall, also spricht ja wahrscheinlich gar nicht so viel dagegen, unbedingt in 2 Jahren Schluss machen zu müssen oder wie ist da deine Lebensplanung?
Ja, lass mich erstmal die nächsten 1,5, 2 Jahre spielen und dann gucken wir weiter, wie weit ich körperlich dann bin.
Aber es ist tatsächlich nicht so, dass du sagst, also nach 2 Jahren muss Schluss sein, dann ist es vorbei.
Nee. Ja, auch da will ich mir keine Tür zumachen. Also man muss das dann einfach immer wieder neu bewerten, auch meine körperlichen Befindlichkeiten sich anschauen. Und wenn ich dann noch fit bin und noch einen Mehrwert für die Mannschaft habe, dann warum nicht?
Siehst du dich denn vom Gefühl her eher da, wo ganz viel Stallgeruch ist, an der Seitenlinie und in der Trainingshalle, also sprich als Trainer? Oder kannst du dir eine Rolle vorstellen, wie der Weg, den ein Viktor Szilágyi eingeschlagen hat oder ein Christoph Schindler in Gummersbach nach der Karriere eher in Richtung in Richtung Anzug und Management und Geschäftsführung zu gehen?
Das sind beides Aufgaben mit einer sehr großen Verantwortung. Ich gebe auch Dule recht. Ich glaube, es ist als Trainer nicht leicht, 16 Charaktere unter einen Hut zu bringen, 16 verschiedene Probleme zu lösen. Auch die Aufgabe, die Viktor hat, ist sehr zeitintensiv. Du hast eine unheimlich große Verantwortung für den Verein. Sind aber auch beides sehr interessante Jobs. Ich möchte nichts ausschließen, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, entweder das oder das, könnte ich das auch nicht beantworten.
Es muss ja auch passen, denn schließlich hast du ja eine Familie, die hier ist und das sind beides zumindest Jobs, die eine hohe Wahrscheinlichkeit mit sich bringen, dass man irgendwo anders arbeiten würde. Und das ist ja auch immer ein Faktor. Ne?
Tauschst du dich da zum Beispiel auch mit Patrick Wienzeck aus, der ja vor einer ähnlichen Entscheidung jetzt steht, die Entscheidung womöglich etwas früher treffen zu müssen als du, eingehakt in Tamos Frage vielleicht?
Ja, natürlich. Patrick und ich sind Zimmernachbarn und das schon sehr lange. Natürlich reden wir da auch über die Zeit danach.
Und was würdest du ihm jetzt gerade raten?
gerade so wie er aktuell spielt, ist dann die Frage, möchte man aufhören, wenn es am schönsten ist, oder möchte man noch weitermachen? Und das ist dann eine Frage, die er für sich beantworten muss, die ich ihm da nicht abnehmen möchte.
Also sprich, sollte der THW Deutscher Meister werden, Pokalsieger und den EHF-Pokal gewinnen, nee, die European League, dann würdest du ihm sagen, hör jetzt auf, viel besser kann es nicht mehr werden.
Naja, wenn man, wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon mal das Thema mit der Abwehr und ich finde, Patrick macht momentan einen unheimlich guten Job. In der Hinrunde hat er nicht die ganz großen Einsatzzeiten. Jetzt hat er wieder eine sehr große Aufgabe in der Mannschaft. Von da möchte ich ihm gar nichts raten. Das muss und wird er auch alleine mit seiner Familie entscheiden.
Jetzt habe ich an Tammos Frage reingegrätscht. Der fragte ja eigentlich, ob das ein Faktor ist, dass ihr euch mit der Familie hier in Kiel wohlfühlen würdet und sowohl der Trainerjob als auch der sportlichen Leiter das theoretisch ja eine höhere Fluktuation mit sich bringt. Es gibt ja sicherlich auch in Vereinen noch Posten, die langfristiger besetzt werden können.
Ja, das ist halt auch immer ein Kontraargument gegen das Trainerdasein. Wie ihr richtig gesagt habt, es gibt vielleicht in Deutschland gibt es 18 Stellen in der Bundesliga, in der zweiten Liga sind es glaube ich 20. Also hast du da jetzt nicht die Riesenauswahl und vor allem auch nicht in Schleswig-Holstein, da hast du nur den THW, Flensburg und Schwartau in der zweiten Liga. Da ist das immer so ein Kriterium, was dagegen sprechen würde.
Ich bleibe nochmal bei der Was-wäre-wenn-Kugel. Weißt du noch, was am 16. Oktober 2009 war?
Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
Dominik Klein hat ein paar Mal an deiner Tür geklingelt, wenn ich es richtig weiß, und du hattest verschlafen und hast den Bus zum Flughafen auf dem Weg nach Skopje verpasst. Ich hatte das vorhin im Intro schon einmal angedeutet. Wenn man jetzt überlegt, in der Was-wäre-wenn-Kugel, du hast ja schon einmal ein Jahr Vertrag beim THW gehabt und im Nachhinein kannst du ja auch drüber lachen, aber das war so ein bisschen eine Zeit, wo du gesagt hast, dass du viel Party gemacht hast und vielleicht der Ernsthaftigkeit der Lage noch nicht so richtig dir bewusst warst. Gleichzeitig hast du da aber auch über ihren Bruder deine Frau kennengelernt, also hast auch ganz viel tolle, positive Sachen mitgenommen. Ist das vielleicht im Nachhinein genau der richtige Weg so gewesen?
Ja, die Frage ist ja, was wäre aus mir geworden, wenn ich hatte ja damals einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben, was wäre, wenn ich diese 4 Jahre komplett hier gewesen wäre? Ich hätte höchstwahrscheinlich dann von diesen 4 Jahren, 3 Jahren in der zweiten Mannschaft vom THW gespielt, in der Regionalliga. Ich habe ja mein erstes Jahr in Altenholz in der zweiten Liga gespielt. Dann ist die Frage, hätte ich diese Entwicklungsschritte machen können, die ich denn beim Bergischen HC durchlaufen habe, hätte ich die da auch machen können? Wir sind in meinem ersten Jahr beim Bergischen HC sind wir aufgestiegen in die erste Liga, habe dann ein Jahr zweite Liga und ein Jahr erste Liga gespielt, und hätte ich diese Spielzeit beim THW in der ersten Mannschaft bekommen? Das glaube ich nicht.
Dann bist du in Lemgo gewesen, dann bist du zu den Löwen gewechselt, bist 2-mal deutscher Meister geworden, also auch deine Zeit vorm THW war ja schon ein ganzes Leben sozusagen. Das meinte ich nämlich. Und dann hättest du vielleicht auch Johanna nicht kennengelernt, weil du dann nicht in der berühmten Kieler Bergstraße unterwegs gewesen wärst, sondern ein ganz pflichtbewusster junger Handballspieler immer nur in der Trainingshalle.
Ja, vielleicht war es glückliche Fügung, dass es so passiert ist, wie es passiert ist.
Übernimmst du tatsächlich, gerade weil du diese Erfahrung gemacht hast, nochmal weg vom THW zu anderen Bundesligisten, übernimmst du da so eine Art Mentorenrolle, wenn dich Henry Papst oder Janis Faust oder auch Conor Buttermann gefragen? Rätst du denen dazu, tatsächlich diesen Schritt zu wagen? Oder wirst du da gar nicht gefragt, weil das für die in ihrem Kinderalter war und die davon gar nichts wissen?
Ja, mit Janis habe ich schon oft gesprochen. Liegt auch daran, dass Janis ja auch nicht weit von meiner Heimatstadt entfernt aufgewachsen ist. Mit Janis habe ich ja auch einige Male drüber gesprochen, über Lemgo, auch über Flo Kermann. Janis hat ja auch den gleichen Berater, wie ich es habe. Und na klar, wenn die jungen Spieler Fragen haben, dann stehe ich denen ja zur Verfügung, rede auch mit ihnen, aber man muss auch bei den jungen Spielern, muss auch ein Wille erkennbar sein, dass man sich auch eingliedern möchte, auch unterordnen möchte, dass man auch wenn sich das vielleicht ein bisschen doof anhört, aber als junger Spieler hast du einfach auch gewisse Aufgaben in einer Mannschaft zu erledigen. Und wir älteren Spieler, wir leben das vor, wir gehen da voran, aber es muss auch aus einer eigenen Initiative von den jungen Spielern kommen.
Hat sich da was geändert in der Zeit zu deiner Jugend, weil sich die Gesellschaft ja auch weiterentwickelt hat? Also
ist besser geworden. Entschuldige, war nur ein Spaß.
Ja, es wird schwieriger. Wenn mir früher und Stefan Löfgren was gesagt hat, dann habe ich keine Sekunde gewartet, sondern habe das gemacht. Und wenn du jetzt den jüngeren Spielern sagst, sie sollen vielleicht mal den Müll wegbringen, dann kommt eher die Frage, warum? Warum ich? Und muss ich das wirklich machen? Ist das jetzt ein Spaß von dir?
Solange sie nicht sagen, chill mal, Digga.
Ja, diese Worte haben die Ausländer nicht drauf. Mhm. Aber ja, da hat sich schon in der Zeit ein bisschen was verändert.
Ist ja auch eher ein generelles Generationenproblem. Also,
ja, ich möchte da jetzt auch keinen Spieler irgendwie nennen. Das ist, wie du sagst, das ist wirklich jetzt eine Generationssache.
Das wird einem gespiegelt im Arbeitsmarkt. Oder neben der 9-Jährigen gibt es bei uns auch noch einen 15-Jährigen. Da ist ganz vieles anders, auch in der Schule. Und das ist schon so, kann ich glauben.
Ja, spaßeshalber nennen wir ja auch unsere jungen Spieler die Generation Z. Da kann ja auch jeder was mit anfangen. Ja,
also bei uns wird nicht mehr alt gegen jung gespielt, sondern Generation Z gegen.
Was gegen alt.
Du denn? Gegen alt. Okay.
Sind das die Millennials? Oder?
Ja, ich überlegte gerade. Mhm. Ich weiß es gerade gar nicht ganz genau.
Wer sind wir denn? Wir sind
Antik.
Genau, wir sind Antik. Genau. Kommen wir zur letzten Rubrik. Das ist die
Glaskugel.
Mit der Bitte um Kürze, weil wir nämlich schon ganz schön viel gesprochen haben, was ja auch gut ist. In der Glaskugel, was siehst du denn da am Ende dieser Saison? Ihr seid auf 3 Hochzeiten richtig gut unterwegs, mittendrin im Titelkampf, Final Four im DHB-Pokal, Viertelfinale in der European League gegen Luzern oder Limoges. Also gute Aussichten.
Ja, dafür, wofür wir jetzt ein knappes Dreivierteljahr gearbeitet haben, da wollen wir uns natürlich auch eine Belohnung für abholen, keine Frage. Wir haben es jetzt ins Final Four nach Köln das erste Mal geschafft. Wir wollen auch das Final Four in Hamburg erreichen. Und natürlich eines unserer Ziele ist einer der beiden ersten Plätze. Natürlich, in der Bundesliga, natürlich am liebsten der erste. Aber für den Verein und für uns ist es unheimlich wichtig, dass wir nächstes Jahr wieder in der Champions League spielen. Und das werden wir weiterhin versuchen, dass wir da oben dran bleiben und am Ende der Saison oben stehen.
Jetzt als nächstes kommt ja das 112. Nordderby in Flensburg. Danach schon wieder Melsung. Hast du eigentlich mittlerweile genug von Melsung? Und was mich richtig interessiert, es gab ja mal so einen kleinen verbalen Ausfall, wo du dich etwas despektierlich über Melsung geäußert hast. Ist ja auch alles vergossene Milch, aber die haben dich danach ja zur Kabinenfrikadelle eingeladen. Hast du das jemals angenommen oder noch nicht?
Tatsächlich kam es noch nicht dazu. Aber ja, wir haben vor dem ersten Rückrundenspiel gegen Melsung hat Philipp uns immer aufgezeigt, dass wir, wenn alles gut läuft, spielen wir zweimal im EHF Cup gegen Melsung, einmal in der Liga, vielleicht einmal DHB-Pokal und wenn es nochmal kommt, dann vielleicht nochmal im EHF Final Four. Mhm. Das ist schon ungewöhnlich, dass man so oft gegen eine Mannschaft spielt, aber ja, wir wollen uns immer wieder verbessern, wir wollen die Spiele gegen Melsung gewinnen. Melsung hat unheimlich gutes Jahr bisher gehabt, natürlich jetzt viele Probleme mit den Verletzten, aber da wollen wir keine Rücksicht drauf nehmen, weil auf uns nimmt auch keiner Rücksicht, wenn wir Verletzte haben, von da wollen wir an uns arbeiten und diese Spiele einfach gewinnen.
Was siehst du denn so in deiner Glaskugel am Ende der Saison an Pokalen, Medaillen, glitzerndem Zeugs, was da so möglich ist?
Ich würde einfach mal die Frage an euch beide einfach wenden und euch fragen, was ihr denkt.
Also ich würde mich, glaube ich, Philipp anschließen. Was die Bundesliga anbetrifft, sind, glaube ich, die nächsten 4 Spiele tatsächlich wegweisend. Also wenn du in Flensburg und in Melsungen verlustpunktfrei rausgehst, dann gewinnst du wahrscheinlich auch gegen Gommersbach. Und dann habt ihr noch das Spiel gegen die Füchse, was direkt nach dem Final Four ist. Aber wenn du da in diesen 4 Spielen gut durchkommst, dann sieht das, glaube ich, ganz toll aus in der Meisterschaft für euch. Und zumindest was die ersten 2 Plätze anbetrifft, ob das nachher für die Meisterschaft reicht, das entscheidet im Moment ja nicht ihr selbst, sondern Magdeburg in diesem Fall, denn die habt ihr nicht mehr im direkten Duell. Wenn wir davon ausgehen, dass ihr Melsungen gewonnen habt, Hannover noch schlagt und die Füchse noch schlagt. Also das war jetzt meine Rechnung in der Hinsicht. Und ich glaube, DHB-Pokal Final Four ist eine Tagesformgeschichte. Wenn die Löwenkeeper gegen euch wieder so spielen, dann kann man da verlieren, kann man auch gewinnen. Dann kann es von Vorteil sein, dass ihr im Halbfinale zuerst spielt und Melsungen danach, wobei das Spiel für Melsungen sicherlich etwas leichter wäre. Aber ich glaube, Final Four sind immer Tagesgeschichten und das Gleiche gilt, dann solltet ihr euch dann qualifizieren. Auch für Hamburg, da kennt man ja noch nicht mal die Gegner. Also entsprechend.
Ich glaube, das könnten auf jeden Fall 2 richtig knackige Finalspiele werden in der European League und im DRB-Pokal. Und ihr redet so viel, ich lege mich jetzt einfach mal fest, also ich glaube, der THW wird 2 Titel gewinnen diese Saison. Ich will mich aber nicht festlegen, welche das sind. Aber ich glaube, der wahrscheinlichste Titel ist der DRB-Pokal, weil ich die Konstellation eigentlich jetzt so mit dem Saisonverlauf und den Gegnern und wie ihr die gelesen habt, ziemlich gut finde. In der European League ist ja schwer zu sagen, wer dann da am Ende warten könnte. Da ist ja Flensburg noch im Rennen. Wäre natürlich auch irgendwie eine coole Geschichte, ein European League-Finale gegen Flensburg in Hamburg. Eine ziemlich norddeutsche Angelegenheit. Ja, Meisterschaft ist schwer zu sagen, weil es ja auch von anderen abhängt. Zum Beispiel von Magdeburg.
Aber dann lege ich mich fest, der THW kommt in die Champions League nächstes Jahr.
Ja, okay, das hängt auch nicht vom Meistertitel ab, aber okay, 2 Titel und Champions League Quali.
Die 2 Titel habe ich nicht gesagt.
Nein, genau, okay, aber das ist schon mal eine gute Bilanz. Und ein ganz kleiner letzter Ausflug noch.
Ja, jetzt muss Peke aber doch noch.
Ach so.
Zumindest ist einmal so wahr.
Ja, ich glaube, das bringt Unglück, deswegen gucke ich mal, wer von euch beiden am Ende vielleicht doch recht behält.
Guckst du auch auf den Abstiegskampf? Das bringt jetzt kein Unglück.
Ja, natürlich verfolge ich das alles, ja, klar.
Hast du dich mit Potsdam mitgefreut?
Ja, das war, glaube ich, für die Mannschaft auch eine Erlösung. Mhm. Die Jungs, die haben wirklich in jedem Spiel geben die Gas und oft haben dann nur Kleinigkeiten gefehlt oder die Spiele entschieden und dass sie jetzt endlich mal ihre ersten beiden Punkte geholt haben, glaube ich, hat man auch im Jubel der Mannschaft gesehen, dass da einiges abgefallen ist.
Ich will dich jetzt nicht dazu nötigen, dass du wieder irgendwo auf eine Frikadelle eingeladen wirst, darum sage ich es jetzt einfach mal. Also ich finde, es gibt auf jeden Fall Mannschaften, die ich weniger als Bereicherung in der ersten Liga sehe, als Potsdam zum Beispiel. Also ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, ich finde, das ist eine Farce, was da in Erlangen abgegangen ist. Die machen einen jungen Trainer zum Trainer, nach 4 Spielen werfen sie den raus, holen Martin Schwalb, werfen den wieder raus und machen den Jungen von vorher wieder zum Trainer und da steckt ja auch ein starker Aufsichtsratsvorsitzender dahinter, der da die Geschicke offensichtlich beeinflusst. Also die sorgen zumindest dafür, dass alle im Abstiegskampf eine Meinung haben, welche das auch immer ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich würde mir wünschen, dass das nochmal spannend wird da unten.
Ja, spannend ist es ja aktuell. Ich glaube, jetzt Potsdam hat 2, Erlangen hat 6. Dann kommt Bietigheim mit
8. 8, glaube ich, ja.
Da wird wohl das direkte Spiel wahrscheinlich.
Ich glaube, Stuttgart hat 10. Also lass da mal eine Mannschaft 1-2 Spiele gewinnen oder mal Punkte holen, dann kann das nochmal richtig, richtig eng werden. Also ist jetzt schon eng, aber.
Potsdam spielt nacheinander jetzt gegen Erlangen und Bietigheim. Ja. Ist auch nochmal lustig. Vielleicht passiert da ja noch richtig was.
Ja, wird spannend. Auf jeden Fall. Oder hoffentlich wird es spannend. Mhm. Ja, will ja keiner, dass es dann am 28. Spieltag entschieden ist, sondern soll ja bis zum Ende oben wie unten spannend bleiben.
Wen siehst du denn in der Glaskugel als Absteiger? Nicht, wen du dir wünschst, keine Frikadellenrisiken hier eingehen, aber wen du da siehst?
Ich gehe davon aus, dass die beiden Mannschaften, die letztes Jahr hochgekommen sind, auch wieder runtergehen werden. Mhm. Das heißt Potsdam und Bietigheim.
Also dass Erlangen das noch schafft?
Davon gehe ich gehe ich aus, ja.
Okay.
Bei meiner Meinung nach ist der Kader eigentlich zu stark.
Ja.
Auch mit den Nachverpflichtungen, die sie jetzt im Winter nochmal getätigt haben. Aber Fakt ist auch, ich glaube, sie haben kein Kellerspiel mehr zu Hause. Das hatten sie, glaube ich, alles in der Hinrunde. Mhm. Das heißt, sie müssen alles auswärts gewinnen. Aber man hat es auch gegen Hannover gesehen. Die können auch eine Top-Mannschaft zu Hause am Rande einer Niederlage haben, beziehungsweise auch einen Punkt holen. Von daher bin ich sehr gespannt, wie die Saison weiter verläuft und wer es am Ende nicht schafft.
Bietigheim hat, glaube ich, schon zu viele knappe Niederlagen gesammelt, wo man vielleicht mal einen Punkt hätte mitnehmen sollen, gegen Wetzlar oder auch gegen den HSV. Ich glaube, das waren Spiele, wenn du da einen Punkt holst, dann hättest du die Klasse gehalten. Ich glaube auch, dass das Bietigheim nachher erwischen wird, auch wenn es da sympathisch ist, aber Sympathie alleine reicht ja nicht zwingend.
Das stimmt. Mal gucken, wer da recht hat am Ende.
Was sagst du?
Ich fände...
Ja, Potsdam und Erlangen fändest du ganz gut.
Eigentlich ja Potsdam nicht, aber es können sich ja auch nicht alle retten. ich glaube, dass es für Potsdam hart wird, da noch rauszukommen. Und ich sag Potsdam und Erlangen.
Okay.
Das schreibe ich mal auf und dann gucken wir am Ende der Saison, wer bei welchen Sachen irgendwo recht hatte. Und dann gibt es Frikadellen.
Selbstgemacht.
Ja, genau. Mit Senf und Kartoffelsalat. Dann sind wir schon beim Ausblick. Nächste Folge von unserem Podcast wird aufgenommen am 8. April. Bis dahin sind nur, und das sage ich ganz bewusst, denn wir haben hier manchmal Folgen, da sprechen wir davon, dass bis zur nächsten Aufnahme 9 Spiele oder so sind. Wir haben nur 3 THW-Spiele bis dahin. Das 112. Nordderby in Flensburg am 22. März, eine Woche später auswärts in Melsungen und am 5. April gegen den VfL Gummersbach. Vielleicht ist im Titelkampf da schon eine ganz schöne Portion vorentschieden oder entschieden oder zumindest eine Richtung vorgegeben. Wer bis dahin nicht genug bekommen kann vom THW Kiel, dem empfehle ich unseren Newsletter Schwarz auf Weiß, das THW-Update jeden Donnerstag. Und das tue ich in dieser Woche ganz besonders, denn in dieser Woche in unserem Newsletter gibt es 2 Eintrittskarten für das Nordderby inklusive Hotelübernachtung zu gewinnen. Und ich muss darauf hinweisen für alle Kieler, es ist eine Hotelübernachtung in Flensburg, aber ich finde den Gewinn trotzdem sehr attraktiv. Also Newsletter abonnieren lohnt sich und Fragen, Anregungen, Kritik wie immer an sportredaktion@kieler-nachrichten.de per E-Mail. Und das war's auch schon. Henrik, wir sind sehr froh, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Vielen Dank, meinerseits auch.
Ja, gerne.
Ich hoffe, die bohrenden Fragen waren in Ordnung. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Spiele. Also, an alle, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Danke.
Ciao. Ciao. Tschüss.